Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 81 vom Wartungsfenster vom 5. Juni 2026. Mit mir war dabei die
Claudia.
Ich bin der Patrick. Glück auf. Hallo.
Hallo zusammen.
Wir versuchen unseren Zwei-Wochen-Rhythmus wieder irgendwie einzuhalten.
Wir versuchen es.
Mhm. Genau. Damit sich in den 4 Wochen nicht immer so viele Sicherheitslücken ansammeln, über die wir reden müssen.
Ja, wer weiß, 3 Stunden oder sowas ist dann vielleicht doch ein bisschen lang.
Ja, ne, also mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir haben da ein paar nette Themen, haben wir eingepackt, aber vielleicht ein bisschen Hausmeisterei zu Beginn. Wir werden jetzt mal ab dieser oder vielleicht ab der nächsten Folge, wenn wir mal versuchen, vollständige Transkripte der entsprechenden Folgen mitzuliefern. Also wir hatten ja mit den letzten Folgen schon angefangen, die Shownotes ein bisschen zu überarbeiten. Und ja, wir werden jetzt gucken, dass wir auch die aktuellen Folgen dann transkribieren lassen, damit ihr den ganzen Unsinn auch nachlesen könnt oder halt ne, durchsuchen könnt oder wenn euch die, keine Ahnung, 3-Stunden-Folge dann zu lang ist, das Transkript nehmen, Copilot reinschmeißen, zusammenfassen, was auch immer ihr dann mit diesen Transkripten machen wollt.
Ich weiß nicht, was man da, aber gut.
Ja, also, du bist ja so ein Copilot-User, ne? Ist das denn benutzbar eigentlich?
Oh, es kommt drauf an. Ich habe tatsächlich, also ich benutze es noch nicht lange, ja, aber ich hatte jetzt einen Anlass, wo ich damit mal angefangen habe. Und zuerst habe ich mich sehr über Copilot geärgert, weil es mich immer im Kreis geschickt hat. Und jedes Mal sagte es, boah, jetzt weiß ich die Lösung. Jetzt bin ich ganz sicher, was die Lösung ist. Schreibt mir irgendwas runter, ich probiere es aus, funktioniert nicht. Ah ja, das ist ja klar, dass es nicht funktioniert. Jetzt habe ich aber die Lösung für dich. Oh Gott. Und es hat jedes Mal so geklungen, als ob es mir sagen wollte, ja, was hast du denn da jetzt gebaut? Während ich nur das kopiert habe, was es mir gesagt hat. Aber das hat sich eingeruckelt. Also ich habe ein konkretes Thema, da geht es um ein kleines Coding-Projekt, was ich da habe. Warum lachst du jetzt?
Weil es gar nicht so lange her ist, dass wir beide in meinem Büro standen an einem Whiteboard und uns darüber unterhalten haben, ob Assets ne, mit Verträgen verknüpft werden und was mit reaktiven Verträgen ist und Managed Service Verträgen ist. Also komme ich nicht mit kleinem Coding-Projekt.
Das ist ein kleines Coding-Projekt. Wir hatten nur einen Knoten im Kopf, was das angeht. Aber ich habe auch gemerkt, du bist kein Datenbankler.
Ich bin kein, ich bin kein Datenbankler.
Nein, bin definitiv nicht.
Aber das muss man ja auch nicht sein, um Visionen zu formulieren. Dafür habe ich ja meine Programmierminions wie dich.
Das hast du jetzt nicht gesagt. Nein, aber dieses kleine Coding-Projekt, wenn man halt sehr klare Vorgaben gibt, ne, ich habe hier ein Visual Studio 2026 Projekt auf Basis von einem Serenity-Template. Bitte mach doch, ich möchte gern dies, das, jenes. Wenn man das sehr, sehr, sehr konkret vorgibt, dann hilft das Ding auch tatsächlich weiter. Ne, also sei es das irgendwie alter Code, den ich da noch hatte, dass der nicht mehr funktioniert, dann sagt es mir halt sehr genau, was ich anpassen muss und das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut. Aber je länger dieser Chat wird, desto unbenutzbarer wird das im Wesentlichen, weil ich weiß es nicht warum, aber der Edge Webview, der dahinter hängt, der frisst einfach alles an RAM auf, was da ist.
Om nom 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 nom.
Mhm, genau. Gut, aber ich wollte jetzt nicht implizieren, dass ich regelmäßig Copilot benutze.
Also ich benutze das ja auch nicht oft, weil irgendwie, wann immer ich es in der Vergangenheit benutzt habe, hatte ich danach das Bedürfnis, Copilot die Diagnose F70 zu verpassen.
Ja, weiß ich nicht. Also bist du von Claude noch nie schlafen geschickt worden?
Nein, tatsächlich nicht.
Bist du nicht?
Nein.
Wer war denn das? War das ChatGPT, der zu Jürgen Goblins geredet hat?
Ich glaube, ChatGPT war es mit den Goblins und Claude schickt die Leute dann irgendwann schlafen. Ich habe das auch gesehen.
Genau.
Ja.
Genau,
nee, das ist mir tatsächlich noch nicht passiert.
Ja, ich finde halt sehr interessant, dass die Entwickler halt nicht erklären können, wo das herkommt und das als Charakterflaw bezeichnen.
Aber?
Zu so Mitteln greifen müssen, wie dass sie es hardcoded rausnehmen. Bitte, ne, also, dass ChatGPT nicht so viel über Goblins redet. Das finde ich extrem witzig, ja.
Aber was ja lustig ist, ist ja auch, die Reaktion der LLMs darauf, wenn sie Unsinn erzählt haben oder wenn sie einen Fehler gemacht haben. Also zumindest auch bei ChatGPT habe ich das in der Vergangenheit immer mal wieder erlebt, dass dann immer dieses kam so, ach so, ja, jetzt weiß ich, wie es geht, mach das mal so und so und so. Da gibt es auch dieses Meme, kann ich ChatGPT, kann ich diesen Pilz essen? Ja, dieser Pilz ist essbar. Und dann sieht man ein Bild später so einen Grabstein. Oh, dieser Pilz war doch nicht essbar. Claude gibt dir immer so ein bisschen das Gefühl, wenn er irgendwie Scheiße erzählt hat, dass du ihm nicht alle Informationen gegeben hast. Ne? Also,
interessanter Move.
Es kommt irgendwie Müll dabei raus, ja, und dann sagst du ihm, hier hat nicht funktioniert, jetzt kriege ich hier keine Ahnung, diese oder jene Fehlermeldung. Und dann kommt immer sowas im Sinne von so, ah, ja, okay, ja, wenn du mir vorher, ne, wenn du mir das vorher gesagt hast, so, ah, jetzt sehe ich es klarer und dann, ne, machen wir das mal so und so und so.
Herrlich.
Ist da etwas.
Und was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, du kannst ja mit Copilot auch Rechercheagenten, das ist wohl auch auf Anthropic basiert. Also habe ich noch nicht ausprobiert, aber mache ich mal.
Ich weiß nicht, war das nicht auch Microsoft, die jetzt gesagt haben, wir müssen jetzt mal unseren Entwicklern sagen, dass sie etwas weniger Claude-Code verwenden sollen?
Das ist ja noch was anderes. Also Microsoft sind die Claude-Lizenzen für die Entwickler zu teuer geworden.
Guck mal, jetzt wird die ganze KI teurer als die Gehälter von den Leuten, die sie dann rausgeschmissen haben, um Geld zu sparen.
Mhm. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das nicht letztes Mal schon erwähnt haben.
Das kann sein, ja. Mhm. Ja. Aber gut, wir sind natürlich etwas, ich will nicht sagen etwas zurückhaltender beim KI-Einsatz, aber
absolut.
Ich würde uns jetzt nicht zu den typischen KI-Fanboys zählen.
Nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, wenn ich einen speziellen Use Case habe, manchmal auch eine Formulierungshilfe, wie kann ich Folgendes professionell? Habe ich aber ehrlicherweise auch erst einmal gemacht.
Ja, okay, da muss ich gestehen, das benutze ich regelmäßig. Insbesondere dann, wenn ich mir beim zweiten, beim dritten Lesen sehr sicher bin, dass ich da jemanden durch die Blume gerade beschimpfe.
Wie viele deiner Chatnachrichten an mich schickst du erstmal? Will ich das vielleicht gar nicht wissen?
Ach nein. Bei dir mache ich das nicht. Du kriegst immer die Original.
Originalholzhammer unverzuckert, ja.
Was glaubst du denn, wie oft meine Antworten, eine von den drei vorgeschlagenen Antworten, sind, die man einfach so per Mausklick anklicken kann?
Das Gefühl hatte ich jetzt noch nicht. Ist das so?
Ich mache das häufiger, ja.
Ja, bei mir?
Ja, bei allen.
Okay. Also ich kenne Kollegen, wo ich das mir denken kann, dass die diese vorgeschlagenen Antworten verwenden.
Ja, ich meine, das ist ja irgendwie
weil manchmal sind diese einfach, manchmal sind diese vorgeschlagenen Antworten schon echt passiv-aggressiv, ne?
Die sind immer passiv-aggressiv. Deswegen wundert es mich, dass dir das noch nicht in den Sinn gekommen ist, dass einige davon, wenn ich dir das schreibe, dann.
Ja, das sagt aber jetzt mehr über dich als über mich. Dass ich das nicht unterscheiden kann, aber gut.
Ja, herrlich. Ach, sehr schön.
So, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten Podcast machen, oder?
Genau, wir wollten eigentlich Podcast machen. Aber es gibt ja auch noch andere Leute, die sehr vorsichtig im Umgang mit KI sind, ne? Unter anderem die unsere Kollegen vom Urlaub im Userspace Podcast. Die haben jetzt ihre 20. Folge aufgenommen. Die sind ein Jahr alt geworden. Da wollen wir doch mal ordentlich gratulieren.
Herzlichen Glückwunsch
zum ersten Geburtstag. Und ja, in der aktuellen Folge, also der Folge 20, wurden wir auch vom lieben Christian erwähnt, der sich offenbar auch sehr gefreut hat, dass wir nach längerer schöpferischer Pause wieder da sind. Aha. Also guck mal, es gibt durchaus Leute, die freuen sich, diesen Unsinn wieder zu hören. Und der Stefan G. auch.
Ach, der?
Der hat sich auch gemeldet, freut sich auch sehr, dass wir wieder da sind. Ne? Grüße gehen raus nach Liverpool.
Von mir auch.
Wir hatten ja letzte Mal dieses Thema Happy Podcast. Wir hatten ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Menge an schlechten Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten sehr zugenommen hat. Ja, also wir unterhalten uns ja doch relativ häufig über das Thema CVEs und Lücken und oh Gott, hier fackelt's schon wieder und da brennt eine Mülltonne und etc.
Haben wir schon immer.
Ja, aber die letzte Folge war echt kein Happy Podcast.
Das ist wahr.
Interessanterweise hatten das die Kollegen vom Urlaub im Userspace auch jetzt beim letzten Mal. Die hatten da auch den Punkt erreicht, wo das alles schon ziemlich deprimierend ist und natürlich jetzt durch den ganzen Einsatz von ne, LLMs und ja, LLMs werden benutzt oder KI wird benutzt, um Software auf Sicherheitslücken zu prüfen. Und dabei fällt natürlich jede Menge Scheiße raus, ne? Ob jetzt groß oder klein, das ist auf jeden Fall alles schon etwas deprimierend.
Ja, das ist wahr.
Ja. Und wo wir schon beim Thema, deprimierend sind.
Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja.
Wir hatten neulich die Fotografin mal wieder im Kindergarten. Jetzt könnte man sich ja fragen, Moment,
du musst mir jetzt erst den Brückenschlag erklären, den du da jetzt gemacht
Moment,
hast.
Ja, Moment, der kommt. Pass auf.
Ah, okay.
Ja. So. Das ist ja mal ein Riesen-Happening, ja. Fotografin kommt in den Kindergarten für Gruppenaufnahmen, für Einzelaufnahmen. Und dann gibt's ja immer noch das Upselling, dass man die dann halt beauftragen kann. Man kann dann noch die Geschwisterkinder hinschicken oder Termine dann machen, um dann halt auch nochmal Fotos mit den Geschwisterkindern zu machen. Meine persönliche Meinung, wahrscheinlich gibt's genügend Bilder von meinen Kindern oder von den Kindern generell. Deswegen weiß ich halt nicht, dass man da halt immer noch das Kind dann in der Kita auch nochmal fotografieren muss, zumal das ja auch ist. Ich meine, wenn ich schicke meinen Sohn, du musst das Kind ja dann auch einigermaßen ordentlich anziehen und Haare und hin und her. Und dann gibst du es in die Kita in der Hoffnung, dass dieser gestriegelte Zustand so lange anhält, bis die Bilder gemacht wurden.
Ja. Das sollte besser nicht erst mittags passieren, willst du damit sagen.
Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Man sieht es dann typischerweise auf den Gruppenaufnahmen, wenn da zum Beispiel die Hose nicht mehr die ist, die man ihm heute Morgen angezogen hat, weil er war zwischendurch schon draußen und hat gespielt. Egal. Also, Fotografin in der Kita, Bilder wurden gemacht. Dann kam dann auch die Info von der Fotografin, ja, hier, wunderbar, ne, hier kannst du dir die Vorschau angucken. Die benutzen ja mittlerweile auch alle so Plattformen, wo man sich die Bilder angucken kann, die da mit einem Wasserzeichen versehen sind. Und dann kannst du sagen, ich möchte hier gerne, keine Ahnung, Bilder 4711, 4712, 4713 und das Gruppenbild will ich haben. Dann kostet Geld, dann kannst du die noch entwickeln lassen oder kannst die nur digital haben, hin und her. So, alles gemacht, getan. Dann hatte ich auch die Kohle für ein paar Bilder überwiesen, weil ich brauchte ja nur digital, ich druck mir ja keine Fotos aus. Und dann gab es eine Info von der Kita. Okay. Es hätte da einen kleinen Sicherheitsvorfall gegeben. Und die Fotografin wird dann auch nochmal auf die Eltern zukommen, um halt genau zu erklären, was passiert ist. Das ist dann auch passiert. Sie hat dann gesagt, ich benutze hier diesen oder jenen Anbieter. In diesem Fall war es die Firma Portraitbox aus, ich glaube, Paderborn. Aha. Und ja, die sind Opfer einer Cyberattacke geworden. Ja.
Okay, jetzt... Das war eine lange Brücke, aber...
Ja, musste ich jetzt ein bisschen ausholen. So, und da wären halt auch Daten abgeflossen und sie könnten nicht mehr auf die Bilder dazugreifen und hin und her. Und dann, da steht erst so, oh Gott, die Bilder sind weg. Ne, hast du jetzt ja quasi gerade auch noch dafür bezahlt. Da war jetzt halb so wild. Also sie hatte die Bilder dann noch vorliegen. Ja, das heißt, es gab dann auch relativ schnell dann die Info, da hier, wer die Bilder digital hat, hier ist ein Retransfer-Link, kannst du dir runterladen. Alles pipapo, alles schick. Aber, da sind Daten abgeflossen. Da sind jetzt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, also jetzt ganz konkret in meinem Fall, Bilder von Kindern abgeflossen und der Angreifer hat auch raushängen lassen, wenn ihr nicht bezahlt, dann verkloppen wir die Sachen im Darknet. Und jetzt sind es natürlich halt in erster Linie natürlich Fotografen da, also als Kunden, aber du kannst natürlich auch selber als Endbenutzer auf diesen Dienst zugreifen, um dann da Bilder zu entwickeln und hochzuladen und hin und her. Und da kriegt das Ganze natürlich nochmal einen etwas anderen Twist.
Ja.
Weil ohne Scheiß.
Oh, das ist dunkel. Ja.
Ne? Mhm. Wir alle freuen uns darüber, wenn wir mit KI Bilder generieren lassen, wo sich Waschbären hinter brennenden Müllcontainern verstecken, ja, und einen anderen Waschbär nach vorne schicken. Aber, und das hatten wir ja zum Beispiel bei X, ne, dass Leute da dann auch KI dazu benutzt haben, um dann halt Bilder mit etwas anderem Zweck zu generieren. Und ich habe eigentlich wenig Bock darauf, mir vorzustellen, dass jetzt irgendjemand auf einer großen Halde Kinderbilder sitzt und damit wer weiß was machen kann. Und jetzt kommen wir dazu, aktuelle Folge Breachef Flurfunk, Folge 73, die hatten das Thema auch aufgegriffen mit genau dem gleichen Hintergrund. Also ich weiß nicht, ob es der Max oder der Robert war, aber irgendeiner ist da auch quasi indirekt Opfer geworden. Plus halt dann auch die ganze Diskussion da rundherum, ja, wer muss denn jetzt eigentlich wen benachrichtigen. Also muss Portraitbox dann nur die Fotografen, die Kunden benachrichtigen? Wer benachrichtigt denn gerade die Kunden der Fotografen? also bei uns war das ja auch so ein bisschen zweigelagert, ne? Wir haben ja dann quasi von der Kita die Info bekommen, ja, die Fotografin meldet sich und die hat dann auch nochmal alle informiert, was da passiert ist. Aber das war schon, also in erster Linie ist jetzt erstmal nichts passiert. Ich habe ja am Ende des Tages meine Bilder gewonnen, aber ja, am Ende ist das schon so ein bisschen so, so semi-geil.
Ja, wobei ich jetzt naiv gesagt hätte, genau die Frage, wer informiert jetzt wen, müsste ja in so einer, wie denn die Dinger sich, AVV oder sowas vereinbart sein, ne? Also.
Ja, nur ich habe ja mit meiner Fotografin keine AVV.
Nee, eigentlich auch interessant, oder?
Ja, also, ne, jetzt.
Wenn man so drüber nachdenkt.
Mal gucken, was da noch gibt. Wir haben das Statement auch von Porträtbox, haben wir unten in den Show Notes mal verlinkt. Auch die Folge von Breach FM. Kann man auch gerne mal reinhören. Das ist immer eine ganz lustige Runde mit dem Robert und dem Max. Ja, dann habe ich Post bekommen, nämlich vom Stefan von NoSpam Proxy. Der hat nämlich ein bisschen Merch dagelassen. Vielen Dank dafür. Und ich habe noch keine Post von Unimed bekommen. Ich werte das jetzt mal als positives Zeichen.
Ja, es ist 2 Wochen her, dass wir geredet haben, ne? Ja, klingt ganz gut. Also vielleicht bist du davon gekommen.
Genau. Ich habe da jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr viel zu dem ganzen Sachverhalt gehört. Also irgendwie, zumindest so das, was ich jetzt gesehen habe, ist jetzt auch nicht mehr viel bei rausgekommen. Also irgendwie. Still ruht der See. Also, ne? Die Betroffene werden angeschrieben und mal gucken, was dann so passiert.
Hast du denn eigentlich, weil das hast du mir da was erzählt, hast du eigentlich inzwischen Post bekommen von deinem Energieversorger? Weil die Geschichte musst du erzählen, fürchte ich.
Ja, das ist eine schöne Überleitung zum Thema 1, denn lass uns mal ein bisschen über S-MIME und das Troubleshooting von verschlüsselten Mails reden. Da kommen wir dann auch wieder auf NoSpam-Proxy.
Ja, allgemein, das allgemeine Troubleshooting bei verschlüsselten Mails ja einfach nur, dass irgendwer irgendeinen Public Key nicht hat von der anderen Seite.
Also,
normalerweise.
Fangen wir mal ganz vorne an. Mhm. Ich gehöre ja zu den Leuten, ich signiere ja meine E-Mails. Mhm. Sowohl meine privaten E-Mails als auch meine geschäftlichen E-Mails sind alle schön S-MIME signiert.
Wie sich das gehört.
Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man auch im geschäftlichen Umfeld eigentlich seine Mails immer signieren sollte, weil ich glaube, das Signieren von E-Mails, um zu zeigen, ich bin der, für den ich mich ausgebe, weil ich bin ja offenbar im Besitz dieses privaten Schlüssels, ne? Das finde ich unglaublich gut und das ist auch viel besser als dieses ganze SPF und DKIM und D-Mark und hin und her. Also dieses ganze Thema Impersonation lässt sich ja durch Signieren von E-Mails total leicht aushebeln. Man immer sagen kann, wenn da vorne kein Häkchen oder sonst was dran ist, kein Sternchen dran ist, dann ist die Mail nicht von mir. Punkt. Also das ist der Grund, warum wir
das
zum Beispiel...
Stimmt, ja.
Das ist ja der Grund, warum wir zum Beispiel E-Mails von unserem Ticketsystem auch signieren.
Ja, richtig. Ne? Das hat auch immer direkt, das ist auch schon mehrfach positiv bemerkt worden von Kunden.
So, jetzt verschicke ich meine privaten E-Mails signiert. So, dann habe ich meinem Energieversorger, das ist so eine, ich sage mal, im weitesten Sinne ein regionaler Energieversorger. Ja, das ist jetzt kein Riesenladen. Habe ich eine E-Mail geschrieben. Aha. Und zwar, ich bekomme ja hier von meiner PV-Anlage, bekomme ich ja so ein bisschen Einspeisevergnügung, also ne, irgendwie, keine Ahnung, quietsch Euro im Monat. Und ich muss da jetzt was ändern lassen. Und deswegen habe ich denen eine E-Mail geschrieben. Und diese E-Mail war signiert. Aha. Und dann habe ich eine Antwort bekommen. Aha. Und diese Antwort konnte ich nicht mehr lesen. Weil sie verschlüsselt.
Moment.
Genau, Moment. So.
Aber bis dahin, also ich meine, wenn sie dir einen Schlüssel geschickt haben und du hast ihnen ja auch einen Schlüssel geschickt. Bis dahin war doch eigentlich, aber warum?
Fangen wir mal vorne an. Also, S-MIME, ne? Also Secure Multipurpose Internet Mail Extension. Das ist ein Standard zur Verschlüsselung und zur digitalen Signatur von E-Mails. Also Grundprinzip dahinter ist ja asymmetrische Kryptographie, ja? Schlüsselpaare, ja? Ich habe einen Public Key, der wird öffentlich geteilt. Also, ne, wenn ich eine signierte Mail verschicke, dann hängt da immer mein Public Key hinten dran. Ja? Und ich habe einen Private Key, ja, den gebe ich natürlich nicht raus, weil das wäre selten dämlich. Den besitzt halt nur ich. Ja? Und damit kann ich halt Nachrichten entschlüsseln, die mir jemand anders schickt, die mit meinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurden.
Genau.
Oder ich kann halt E-Mails signieren. Ja? Die Signatur ist mit meinem privaten Schlüssel und wenn mir jemand eine E-Mail verschlüsselt schicken will, dann braucht er meinen öffentlichen Schlüssel. Ja? Das ist.
Ja.
Ne? So, soweit, so unspektakulär. So, Eine signierte E-Mail beweist ja, dass der Absender halt im Besitz des privaten Schlüssels ist. So, und
ja, ist richtig.
Das Signieren von E-Mails ist meiner persönlichen Meinung nach, sollte das Pflicht im Geschäftsumfeld sein. Ist so, ne? Also wir hatten es ja gerade schon mal gesagt, wir gehen ja auch hin und signieren E-Mails, die aus unserem Ticketsystem rausfallen.
Es wäre auch eine schöne Lösung für, ich sag mal, alles, was Healthcare angeht, eigentlich, statt Fax. Ja.
Statt Fax. Ja gut, dafür haben wir ja TI jetzt, ne? Dafür
ja, haben wir ja, TI. Nein, aber man kriegt erschreckend wenige signierte E-Mails.
Ja, das Problem ist, glaube ich, auch, naja, sagen wir mal so, in dem Umfeld, in dem wir uns tummeln, also auch gerade so Sozialwesen oder Healthcare, hat man das ja schon häufiger, dass man mit Verschlüsselung, mit verschlüsselten E-Mails arbeitet, aber das passiert da halt an anderer Stelle.
Mhm.
Aber guter Punkt, halt das mal im Hinterkopf. Jetzt hatten wir ja diesen konkreten Fall. Ich hatte eine signierte E-Mail geschickt, da hängt mein Public Key dran und ich bekomme eine E-Mail zurück. Diese E-Mail, die offensichtlich verschlüsselt war, konnte ich weder in Apple Mail noch bei Mailbox.org öffnen. Es wurde mir einfach nur angezeigt, diese E-Mail kam vom richtigen Absender, diese E-Mail war verschlüsselt.
Du konntest eine S-MIME-P7 wahrscheinlich
genau,
sehen.
Es war dieser Anhang dran. Aber ich konnte diese E-Mail nicht lesen. Ja, also die Fehlermeldung war unterschiedlich, ne? Mail konnte nicht vom Server geladen werden, hin und her. Also das war offensichtlich irgendwie Blödsinn. So.
Mhm.
Aber was halt dran war bei dieser PKCS7-Container, das ist immer so ein Anhang, ne? So ein S-MIME.P7M. Und das ist die eigentliche verschlüsselte E-Mail. So. Und da bin ich dann mal ein bisschen auf die Suche gegangen, weil das kam mir dann irgendwie sehr komisch vor. Ich hatte dann auch noch mal ein bisschen, also ich hatte dann noch mal geantwortet, hey, hallo, ich kann diese E-Mail nicht lesen. Da bekam ich wieder eine Mail zurück, so, ne, wie ich dann wieder nicht lesen konnte. Also da gingen auch ein paar E-Mails hin und her, aber Fakt war, sie konnten meine Mails lesen, ich dann ihre Antworten aber nicht. Sie konnten aber auch diese Verschlüsselung nicht abschalten.
Das stinkt schon nach einem Problem bei deinem Client.
Ja, vor allen Dingen stinkt es danach, dass irgendwas auf dem Weg sitzt, was dann halt E-Mails fair und entschlüsselt. Das ist ja auch etwas, was wir in der Sozialbranche immer wieder sehen, mit NoSpam-Proxy, mit Redox und so weiter, Zertifikat.
Genau.
Ne, die Appliances, die am Perimeter sitzen, die dann halt PGP, S-MIME, Verschlüsseln, Entschlüsseln, damit
ganz
man dieses ganze Gehuddel auf dem Endgerät des Anwenders nicht hat.
Das
ne?
hat aber ja auch den Nachteil, dass der Endanwender es auch nicht abschalten kann, wenn er eine E-Mail bekommt, wo drin steht, hey, ich kann dann verschlüsselte Mail nicht lesen.
Genau. Ja, wobei ich da halt auch denke, das ist halt auch dann nicht mehr End-to-End. Ne? Ich verstehe,
es
warum man das
end-to-end,
macht, aber
das
es ist halt
richtig.
Am Ende des Tages ist es nicht mehr End-to-End.
Also, ne, ja, das ist dann nur noch halb so gut, das Gefühl. Aber ja, tatsächlich, diese Nachricht konnte nicht vom Server geladen werden. Das habe ich auch schon mal gehabt, durchaus bei Apple Mail auf dem iPhone.
Ich habe dann noch ein bisschen angefangen, in diesem PKCS7-Container ein bisschen rumzupopeln. Ja, das kann man machen. Man kann da mit OpenSSL, kann man da eine ganze Menge machen.
Aha.
Und zwar habe ich dann erstmal geguckt, welches Zertifikat denn eigentlich benutzt wurde, um die E-Mail, die mir geschickt wurde, zu verschlüsseln. Und dann kannst du mit OpenSSL kann man sich den Header von diesem PKCS7-Container kann man sich halt ausgeben lassen, weil der ist halt auch nicht verschlüsselt. Und da steht zum Beispiel die Seriennummer der Issuer von dem Public Key drin, der verwendet wurde. Damit konnte ich zumindest schon mal sicherstellen, dass das auch mein Zertifikat war, was da verwendet wurde.
Ja.
Ne?
Ja, klar, das wäre eine Alternative gewesen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie das hätte passieren sollen, ne? Dass da versehentlich der falsche verwendet wird.
Ja, genau. So, jetzt bekam ich dann aber auch beim Entschlüsseln mit dem in macOS mitgelieferten OpenSSL auch eine Fehlermeldung, Content Type Not Enveloped Data. Und da gab es dann auch eine OID. Und dann habe ich damit angefangen, mal ein bisschen rumzuforschen und rumzurecherchieren. Und es gibt tatsächlich zwei Verschlüsselungsformate. Also man kann sich eine OID ausgeben lassen und damit hat man dann auch das entsprechende Format offengelegt, nämlich einmal Enveloped Data und einmal Out Enveloped Data. Die unterscheiden sich mit dieser OID. Und ne, dann habe ich noch ein bisschen weiter rumgepopelt und eine ganze Menge ne, rumrecherchiert. macOS liefert LibreSSL als OpenSSL-Bibliothek mit aus. Mhm. Also kein richtiges OpenSSL. Also soweit ich das gesehen habe, ist LibreSSL irgendwie BSD-lizenziert. Okay. Und das kann halt mit diesem Out-Envelope-Data nichts anfangen. So, ach. Und jetzt kommen wir zu etwas, was mir persönlich in der Form tatsächlich neu war. Nämlich der Unterschied S/MIME 3.2 versus S/MIME 4.0.
4.0?
Ja, genauso habe ich auch geguckt.
Oh, okay.
Ja, S/MIME 3.2. spezifiziert RFC 5751 aus 2010. Der Containertyp ist Enveloped Data.
Mm.
Und Out Enveloped Data ist S/MIME 4.0, RFC 8551 aus 2019.
2019.
Das ist also.
Das ist ja jetzt auch ne? nicht gerade neu.
Ja, aber es ist auf jeden Fall deutlich neuer als S/MIME 3.2.
Ja, aber auch nicht so, dass man sagt, es ist okay, wenn das nicht unterstützt wird. Von einem.
Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum Apple Mail 2026 einen Standard aus 2019 nicht unterstützt, aber durchaus einen Standard von 2010. Zumal da sind so ein paar Sachen drin, also vielleicht mal so ein bisschen der Vergleich. S/MIME 3.2, 4.0. Eine Verschlüsselung haben wir bei S/MIME 3.2 AES 256 CBC, während wir bei S/MIME 4.0 AES 256 GCM oder auch ein SHA-SHA 20 Poly 1305 haben. Ja, also deutlich neuer.
Okay.
Integrität, ne, S/MIME 3.2, nur Verschlüsselung, kein Message Authentication Code, während wir bei S/MIME 4.0 tatsächlich Verschlüsselung und ja, quasi Integrität in einem Schritt haben. Ne?
Ja, okay.
Signaturalgorithmus, SHA-1 versus SHA-256 und zum Beispiel auch der Triple DES ist in 4.0 nicht mehr drin und auch AES 192 CBC ist entfernt. Also auch das ganze ne, Cypher und so weiter sind alles, ist alles deutlich neuer.
Aha.
Wichtigster Punkt in meinen Augen und ne, warum ich auch eigentlich verstehen kann, dass S/MIME 4.0 nicht supported ist, das ist halt auch dieser AED-Modus, also Authenticated Encryption with Associated Data. Also Verschlüsselung und Integritätsschutz in einem kryptografischen Schritt. Ja, das heißt, der Ciphertext kann auch nicht mehr manipuliert werden, was halt bei S/MIME 3.2, da es dort halt keine Integritätsprüfung gibt, durchaus noch möglich wäre.
Ah, okay.
Mhm. So, jetzt kann man sich überlegen, okay, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man der Gegenseite mitteilen kann, was man denn kann? Ja, das gibt es tatsächlich. Das ist nämlich, da definiert S/MIME tatsächlich einen Mechanismus, nämlich S/MIME Capabilities Attribut. Da steckt auch in jeder signierten E-Mail drin, ja.
Ach so,
denn der Absender kann. So, jetzt auch wieder sowas, ne? RFC 5751, also S/MIME 3.2, sagt, S/MIME Capabilities ist optional. Bei S/MIME 4.0 ist es verpflichtend.
Ja, okay.
Ja, und Empfänger, also der Empfänger wertet das dann aus und dann kann er natürlich entsprechend, wie das halt bei so einer Abstimmung ist, den höchstmöglichen Standard verwenden, um dann halt zu antworten.
Ja, aber dann wäre ja der logische Schluss, wenn es optional ist, wenn es nicht mitgesendet wird, dann muss es ja 3.2 sein.
Könnte man meinen.
Wenn es in 4 ja verpflichtend ist.
Richtig.
Richtig? Also immer noch die Frage, wie kann es passieren?
Ja, relativ einfach. Also zum einen Apple Mail, ne? LibreSSL, BSD-lizenzierter OpenSSL-Fork, unterstützt einfach Out-Envelope-Data nicht. Punkt. Ende der Diskussion. Und, das kommt hinzu, dass halt S/MIME Capabilities in 5751 optional ist. Apple Mail schert sich einfach einen Scheiß darum. Schickt das einfach nicht mit. Ja?
Genau.
So, und jetzt konnte man aber im Mailheader sehen, dass mein Stromanbieter tatsächlich ein No-Spam-Proxy am Perimeter sitzen hat.
Ach, schön.
Ja? Das konnte man halt, du weißt es selber, es gibt Header, wo wir halt sofort sehen, alles klar, da steht ein NSP. Mhm. Das ist auch alles cool, aber das Ding ist offenbar so konfiguriert gewesen, dass er immer dann, wenn da nichts kommt, also wenn er keine S/MIME-Capabilities mitgesendet kriegt, trotzdem halt dann schön Out-Envelope-Data, also S/MIME 4.0 verwendet.
Wie gesagt, da glaube ich, das ist ja ein Issue. Also wenn keine mitkommen, dann kann es ja nicht, dann kann die Gegenseite ja keinen 4 sprechen.
Könnte man meinen, ne?
Ne, wenn die S/MIME-Capabilities verpflichtend sind in der 4.0.
Korrekt. Das heißt, wenn die nicht drin sind, dann muss es eigentlich 3.2 sein. Ja, völlig richtig.
Genau. Darauf wollte ich hinaus.
Tatsächlich habe ich keinen Workaround gefunden, außer Thunderbird zu verwenden. Mm. Ja, möchte ich nicht ungern. Ne? Ich verwende halt, also ich, Apple Mail reicht halt für mich. Ne? Ich meine, klar, ich habe vorher dann unter Windows auch immer Thunderbird verwendet, aber eigentlich habe ich keinen Bock auf Mail-Client daneben. Ne? Ich habe, funktioniert das eigentlich für mich. Mhm. Gut, jetzt könnte man natürlich hingegen die Gegenseite informieren und sagen, hallo, könntet ihr vielleicht euer Noisepam-Proxy umkonfigurieren? Weiß ich nicht. Schwierig. Ja.
Ja, vor allem oder je halt, nachdem dauert es halt, bis das da ankommt.
Wenn das da überhaupt ankommt.
Ja.
Ne? Ja, und die andere Variante ist halt, du kannst dann halt über Homebrew einfach ein OpenSSL halt nachinstallieren und dann kannst du das halt, ja, kannst du diesen S-MIME, also den PKC7-Container einfach per Hand auspacken und dann deine Mails lesen. Das finde ich halt ein bisschen unhandlich.
Das ist ein bisschen unhandlich für den Hausgebrauch. Ja, ja, das ist richtig. Ja, aber du hättest doch auch Hilfe anbieten können. Ich meine, ein bisschen Werbung machen. In Noisepam-Proxy können wir ja auch umgehen.
Sagen wir es mal so. Ich habe das ein bisschen auf Business Tinder breitgetreten.
Auf LinkedIn, ja.
Und es ist was Lustiges passiert.
Aha.
Denn ich bekam am Mittwoch eine E-Mail von Einspeisung@ mein regionaler Stromversorger.
Aha.
Und ich konnte diese E-Mail lesen.
Spannend.
Also, wer immer du auch bist da draußen, der an diesem Noisepam-Proxy gedreht hat, nicht alle Helden tragen Umhang.
Du weißt doch gar nicht, ob er einen Umhang trägt. Oder sie.
Ja, auf jeden Fall, mein Buch der coolen Leute hat jetzt einen weiteren Eintrag. John Doe bei Energieversorger. Also ich habe dann auch tatsächlich diesen Container nochmal ausgepackt. Und ja, also da ist jetzt tatsächlich die OID halt, ne? 173 am Ende, Envelope Data.
Ah, okay. Mhm.
Das hat jemand geändert. Also ich habe noch einen weiteren Hinweis darauf, dass da vielleicht wirklich jemand etwas getan haben könnte. Aber das kann ich dir off the record mal erzählen.
Okay.
Ja, S-MIME.
S-MIME.
Immer wieder ein Abenteuer.
Ja, aber solche Abenteuer hast du doch selten damit, oder?
Ach, das fand ich jetzt auch nochmal, also ich fand das jetzt auch mal ganz spannend, sich da jetzt nochmal komplett durchzunörden. Das hat mich zwar wirklich jetzt dann wirklich einen ganzen Abend gekostet, aber das war jetzt am Ende auch mal ganz spannend, dann das auch bis ins Detail nochmal verstanden zu haben, was da jetzt eigentlich passiert und was da eigentlich schiefgegangen ist. Zeigt aber natürlich auch wieder die Komplexität einfach dahinter.
Ja, weil ehrlicherweise, wir benutzen das ja auch geschäftlich schon eine ganze Weile und ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal damit irgendwelche Issues hatte.
Ständig. Wir beide haben den gleichen Issue. Ja, doch. Wir beide verwenden Outlook und wir beide haben immer wieder das Problem, dass wir, wenn wir gerade von einer bestimmten Gegenstelle verschlüsselte E-Mails bekommen und wir antworten darauf, wir gerne den Hinweis bekommen, so, habe ich keinen Public Key zu. Und dann muss man erst wieder
diese... Nee. Das ist meistens sind das Verteiler und wenn du nicht für alle Empfänger dieses Verteilers einen Public Key hast, dann kannst du die E-Mail nicht verschlüsseln. Ich finde das eigentlich ziemlich einleuchtend.
Ich finde das, ja, okay. Das macht natürlich Sinn, aber dieser Laden gerade erst seine ganzen S-MIME-Zertifikate wegen diesem SwissSign-Glitch neu ausgestellt hat. Und du willst mir doch nicht erzählen, dass du bei jedem deiner regelmäßigen Kontakte jetzt hingegangen bist und dir das Zertifikat
natürlich nicht.
Ja.
Nein, ich klicke auch immer deinen Verschlüssel halt nicht. Was?
Wollte ich doch gerade sagen, aber das ist doch eigentlich Kacke. Warum kann das fucking Outlook nicht endlich hingehen und einfach mal sagen, geil, da hängt ja ein Public Key dran. Oh, guck mal, ich habe sogar einen Kontakt, wo diese E-Mail-Adresse drin ist. Dann packe ich das einfach mal mit da rein.
Ja, doch, das tut's ja. Das funktioniert ja.
Aber nur, wenn du den Kontakt aktualisierst.
Wenn ich eine E-Mail von demjenigen bekomme. Also der Kunde, von dem wir reden, der hat jetzt gerade kürzlich erst alle seine S-MIME-Zertifikate ausgetauscht. Und ich werde bestimmt nicht von jedem in dem Verteiler schon mal wieder eine E-Mail bekommen haben seit einem Monat.
Kann das neue Outlook eigentlich mittlerweile S-MIME?
Jetzt machst du aber ganz dunkle Schubladen auf.
Weil bis vor kurzem konntest du das noch nicht.
Ich weiß. Ich ignoriere die Existenz einfach beharrlich, so lange wie ich kann.
Wie lange geht das eigentlich noch? Ich glaube, im Enterprise-Umfeld wollen sie es ja...
Ich habe ein bisschen Angst.
Achso, du startest irgendwann deinen Rechner neu und dann... Tada! Welcome to the new Outlook.
Ah, hör auf. Ja, aber es ist doch, ne? Also, aber was... So ein öffentliches Verzeichnis wäre ja ganz cool, ne?
Gib it. Bin ich auch schon mal drüber gestolpert. Openkeys.de. Wir alle kennen unsere guten alten PGP-Key-Server. Sowas gibt es eben auch für S-MIME mittlerweile openkeys-de. Mega praktisch. Könnt ihr nämlich die Public-Keys von euren Empfängern einfach suchen und auch runterladen.
Ja, guck mal an. Wenn Outlook das tun würde, das wäre cool.
Ja, gut, wir wollen jetzt mal nicht zu viel von Microsoft fordern. Ne? Die sind mit anderen Dingen beschäftigt.
Ah ja, die haben andere Probleme, ne?
Ja, ja, jetzt.
Das könnte jetzt ja genau, wieder eine passende Überleitung gewesen sein.
Ja, ja, genau. Vom technischen Fachsimpeln begeben wir uns jetzt mal wieder in die Tiefen, die deprimierenden Tiefen von Microsoft und ja, was sie jetzt schon wieder gemacht haben. Was haben sie ausgefressen?
Was heißt denn jetzt? Naja, du meinst ja, das ist diese Geschichte gewesen, ne? Microsoft hat doch da Dinge weitergegeben. Also da ging es, glaube ich, da ging es um Namen niederländischer Beamter, die an die US-Behörden weitergegeben wurden.
Was
Namen,
machen die?
Daten. Ja, naja, Microsoft ja sagt ja immer von sich selber, wir halten den Deckel auf euren Daten, solange wir können, dass sie vor dem rechtlichen Hintergrund sich nicht dauerhaft gegen US-Behörden und Gerichte wehren können, wenn Daten rausgegeben werden müssen, das sollte jedem klar sein.
Fangen wir mal vorne an wieder.
Ich weiß, ich springe mal mitten rein. Ja,
ja, wir müssen, ich glaube, man muss da ein bisschen ausholen, sonst, sonst wird das ein bisschen undurchsichtig, aber das ist es ja tatsächlich auch. Also gut, ne? Nicht nur wir sind so verrückt, M365 und Azure einzusetzen, sondern das tun auch tatsächlich Behörden, Unternehmen und Forschungseinrichtungen, und zwar in ganz Europa. Aha. Da kann jetzt jeder von halten, was er will, aber das ist nun mal so. Das ist gelebte Realität.
Trotz Cloud Act.
Genau, nämlich, ne? Wer Dienste von US-Unternehmen nutzt, der unterliegt auch im Prinzip dem sogenannten Cloud Act, also Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Mhm. Geil, oder? Also ganz ehrlich, der ist übrigens aus 2018. Und dieser Cloud Act verpflichtet US-Unternehmen, auf behördliche Anfragen alle gespeicherten Daten herauszugeben, unabhängig davon, ob diese Daten physisch in der EU liegen oder nicht. Und das ist ein direkter Konflikt mit europäischem Recht, insbesondere der DSGVO.
Möp. Genau. Und trotzdem nutzen reichlich Behörden.
Ist geil, ne?
Mhm.
Also
M365.
Genau.
Naja, gut, DSGVO sagt ja, gut, dann machst du halt eine Risikobewertung und dann darfst du es vielleicht trotzdem machen.
Ja, genau, also ne, die Datenschützer unter unseren Hörern, die haben jetzt schon wieder Schaum vorm Mund. Aber was ist denn eigentlich passiert? Also das ist auch so eine Randnotiz, die an mir irgendwie vorbeigerauscht ist. Und zwar hat ein niederländisches Nachrichtenmagazin 22. Mai berichtet, dass Microsoft und Meta, also hier der Fratzenbuch-Mutterkonzern, Namen von niederländischen Staatsbeamten an einen US-Senatsausschuss weitergegeben haben.
Namen weitergegeben von Staatsbeamten.
Namen. Genau. So, konkret waren das Mitarbeiter der ACM, also das ist so eine niederländische Wettbewerbsbehörde. Und der AP, das ist die niederländische Datenschutzbehörde. Sowie von einem Forscher, Claes de Vries, das ist so ein Desinformationsforscher. Diese Beamten arbeiten an der Umsetzung des Digital Services Act. Das ist die europäische Plattformregulierung.
Okay, aber jetzt Namen von Menschen weiterzugeben, ist ja jetzt an und für sich doch kein riesiger Datenschutzverstoß.
Aufgrund welcher halten wir den Gedanken fest. Microsoft hat nicht nur Namen, sondern auch E-Mails, Besprechungsprotokolle und Einladungen dieser Beamten weitergegeben.
Genau,
ohne
darauf
die
wollte ich hinaus. Darauf wollte ich hinaus. Also die Titel, genau. Die Titel lauten, ja, haben Namen rausgegeben, das hat man hier und da gelesen und ich habe erst gedacht, naja, und? Weil im Zweifel sind es Politiker, deren Namen kann man kennen. Aber nein, es waren tatsächlich Daten, waren E-Mails, es waren Protokolle etc.
Genau, und dieser US-Senatsausschuss, der untersuchte sogenanntes Jawboning, also der Vorwurf, dass Regierungen würden US-Tech-Unternehmen unter Druck setzen, Inhalte zu zensieren. Nämlich die US-Regierung ist der Meinung, dass dieser Digital Services Act eine Art Tech-Zensur ist. Kritiker in Europa sehen das als politische Instrumentalisierung, sag ich mal. Jetzt müssen wir diesen Cloud Act mal ein bisschen einordnen, weil eigentlich, also wie gesagt, ne, Cloud Act und DSGVO stehen ja eigentlich in einem ganz konkreten Widerspruch. Mhm. Und der Cloud Act, wie gesagt, der ist aus 2018, also jetzt ungefähr 8 Jahre alt, der erlaubt US-Behörden mit einer einfachen gerichtlichen Anordnung auf Daten zuzugreifen, die US-Unternehmen weltweit speichern. Ja? Mhm. Und dabei ist der physische Speicherort total Wumpe. Ob das jetzt in Frankfurt liegt oder in Singapur, ist total kackegal. Und eigentlich sollte es einen, oder eigentlich gibt es seit 2023 so ein EU-US Data Privacy Framework, DPF, der sollte diesen Datentransfer rechtssicher machen, verhindert aber trotzdem keine Cloud Act Anfragen. Mhm. Und dann ganz bekannt wirst du kennen, Safe Harbor oder Privacy Shield. Mhm. Die wurden ja beide vom Europäischen Gerichtshof gekippt und auch das DPF steht auf ähnlichem wackeligen Fundament. Mhm. Weil das Kernproblem, und deswegen sind ja auch Safe Harbor und Privacy Shield gescheitert, du kannst halt nicht rechtssicher dafür sorgen, dass US-Unternehmen Daten von europäischen Unternehmen einfach abzweigen. Also deswegen ist auch für mich völlig nachvollziehbar, dass dieser DPF oder dieses Data Privacy Framework genauso wackelig ist wie Privacy Shield oder Safe Harbor. Weil wie willst du das rechtssicher machen, genau da stehen ja DSGVO und Cloud Act halt auch im Konflikt. Mhm. Naja, jetzt hat sich die Trump-Regierung auch mal wieder eingeleistet, nämlich Anfang 2025 haben sie wohl irgendwie mehrere Mitglieder von so einem Privacy und Civil Liberties Oversee Board entfernt. Und das ist wohl so ein Gremium, was diese Data Privacy Framework Sachen überwachen soll. Ja, also, dass das irgendwie ordentlich geregelt wird. Wahrscheinlich, weil sich dann die Trump-Regierung dachte, ja, scheiß drauf, was sollen wir uns da mit den Europäern irgendwie einigen? Ne? Gibt halt einfach eine einfache richterliche Anordnung und dann kommen die Daten schon hier irgendwie zu uns rüber. Dieser Digital Services Act, also die USA meint ja, das wäre ja Tech-Zensur. Was soll der eigentlich regeln? Der gilt schon seit Anfang 24 und für alle Plattformen innerhalb der EU. Ziel des Ganzen ist es halt, mehr Transparenz, Verantwortung bei illegalen Inhalten, Desinformation verhindern, Schutz vor Kinderpornografie ist verpflichtend und so weiter und so fort. Ne? Also große Plattformen, also mit mehr als 40, 50 Millionen Benutzern, unterliegen da sogar nochmal verschärften Anforderungen. Das heißt, Facebook, X, TikTok, die fallen alle unter diesen Digital Services Act. Und jetzt in 26 ist das so richtig scharf geschaltet. Und das merkt man unter anderem daran, dass es mittlerweile fast 20 laufende Untersuchungen gibt. Und allein gegen X wurden Geldstrafen in Höhe von 120 Millionen Euro verhängt, weil sie gegen den Digital Services Act verstoßen. Und jetzt, Schritt zurück. Warum beschäftigt sich der US-Senat damit? Naja, die sehen halt, dass Plattformen von US-Unternehmen, denen wird in Europa ganz ordentlich auf die Finger geguckt. Und wir alle kennen das ja noch, Facebook oder auch X wird ja auch dann gerne hier so von Leuten wie Trump oder sowas benutzt.
Ja, klar.
Und auch mit Desinformationen hin und her. Und in Europa gibt es dafür auch viel Eier. Mhm. Ja, und das ist denen offenbar ein Dorn im Auge.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja? Und das ist eben auch genau der Vorwurf der US-Politiker, die sagen halt, europäische Behörden können damit die Meinungsfreiheit einschränken. Und
wie witzig. Okay, sorry. Also,
Ich finde das halt so lustig, dass es immer heißt,
ich will doch meinen Blödsinn hier reden dürfen. Ja. Sorry. Ja, aber wir wissen alle, wir haben alle Reden von Trump gehört. Ich meine, das.
Ich hatte dir auch dieses lustige Video von dem einen geschickt, wo der Junge sein Gemüse nicht essen will, weil, Präsident hat das gesagt. Also darf ich das auch.
Ja, aber nun, man hat halt Meinungsfreiheit.
Ja, genau. Naja, jetzt war das ja eher so ein niederländisches Thema oder zieht das ziemliche Kreise. Denn die Staatssekretärin hat hier, oder die Staatssekretärin hat jetzt wohl den US-Botschafter einbestellt und sagt, dass das ein höchst unerwünschter Vorfall war. Zitat: Wenn ihr ein Problem habt, dann klärt das mit uns und wenn nötig auf europäischer Ebene, aber nicht auf dem Rücken von Beamten.
Klar. Es geht halt auch nicht um die Einzelperson, das ist schon ein bisschen fischig. Aber was ich jetzt noch nicht ganz, warum ausgerechnet warum wollten die US-Behörden ausgerechnet Daten von diesen Beamten haben? Weil die daran arbeiten? Ja, aber warum denn dann nicht? Ich meine, das sind ja nicht die einzigen, die daran arbeiten. Das ist ja eine EU-Verordnung.
Ja, ach, genau kann ich das jetzt noch nicht mal sagen. Diese Beamten arbeiten wohl an der Umsetzung dieses Digital Services Acts. Und vielleicht sind die auf EU-Ebene da auch noch mit involviert, aber die arbeiten da halt sehr konkret an der Umsetzung von dem Ganzen. Mhm. Und ja, ich meine, was kann das heißen, dass diese Namen jetzt von diesen US-Beamten da in den USA kursieren? Naja, Einreisesperren, Sanktionslisten, was immer sich die Verrückten da drüben gerade überlegen. Ne?
Ja, ja.
Wenn du dir heute überlegen musst, in die USA einzureisen und am besten dein Smartphone zu Hause lässt, weil du irgendwie Gefahr läufst, dass dein Ding dann da erstmal an der Grenze gefilzt wird, kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich uncool ist.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, das wird dann aber wahrscheinlich nur der Anfang sein im Zweifel. Ne? Mhm.
Ja, genau. Ja, was natürlich jetzt auch rauskommt, was wäre jetzt dann eigentlich ein logischer Schritt als Reaktion darauf? Naja, Microsoft rausschmeißen. Ja, ist nicht so einfach, ne? Es gibt eine Studie von Anfang 26, die sagt, 67% der rund 16.500 Webseiten niederländischer Behörden, Krankenhäuser, Schulen und kritischer Infrastruktur sind mit mindestens einem US-Cloud-Dienst
verbunden. Autsch. Mhm.
Ne, das niederländische Finanzamt wechselt derzeit trotz Datenschutzbedenken zu Microsoft-Systemen.
Moment, und sie wechseln zu Microsoft-Systemen?
Ja, trotz Datenschutzbedenken.
Mhm.
Und der Cloud-Dienstleister Solvinity, der ist recht verbreitet bei niederländischen Behörden, unter anderem dieses DigiD-Identitätssystem. Ja, die stehen standen kurz vor der Übernahme durch ein US-Unternehmen.
Also, standen?
Ja, standen, das hat nämlich die niederländische Regierung jetzt gestoppt. Also, das musst du dir so vorstellen, das wäre ungefähr so, als wenn die Bundesdruckerei von irgendeinem gekauft wird.
Okay.
Das ist schon ziemlich daneben. Mhm. Naja, und was lernen wir jetzt daraus? Naja, es ist halt diese Abhängigkeit von US-Cloud-Diensten ist real, ne? Und dieses ganze Thema, ich hab ja nichts zu verbergen oder, ne? Gibt ja hier Safe Harbor und Privacy Shield und hin und her, ja, Bullshit. Ist den Scheiß egal, ne?
Ja.
Und jetzt mal weitergedacht, jetzt ging es ja da, sag ich mal, um Staatsbeamte, aber was ist denn zum Beispiel, wenn jetzt ein US-Unternehmen sagt, ja, wir vermuten da, keine Ahnung, dass man uns hier irgendwelche Technologien geklaut hat und dann geht irgendein Richter in den USA daher und sagt Microsoft, nee, wir hätten da gerne mal hier irgendwie Daten aus dem SharePoint, aus dem Exchange Online von irgendeinem Hidden Champion in Deutschland. Einfach aufgrund des Vorwurfs, ja, die haben uns irgendwelche Technologien geklaut.
Puh, ja. Ja, klar. Aber gut, die Gefahr, die war immer da, ne?
Ja, und wir arbeiten ja tagtäglich mit M365. Es ist ja nicht so, dass diese Frage nicht auch immer mal wieder aufkommt. Aber ich finde es dann doch interessant, dass es am Ende des Tages dann doch so selten auch in aller Konsequenz mal durchdiskutiert wird und auch, dass eine Bundesregierung da sehr die Füße sehr still hält. Na, ich meine, die Bundesregierung gibt jedes Jahr irgendwie 500 Millionen für Microsoft-Lizenzen aus. Mhm. Ich meine, jetzt könnte man ja sagen, ja komm, fuck it, ne? Wir sagen einfach keine Microsoft mehr hier in Behörden. Wäre ja mal ein erster logischer Schritt. Won't happen, würde ich sagen.
Ja, wobei du sagst es so, ne? Also wir reden ja jetzt konkret von Cloud Diensten. Ja gut, in die Frage, inwieweit musst du heutzutage dann Windows 11 bei allem, was das so mitbringt, da auch zu zählen, ne?
Ja, musst du wahrscheinlich schon. Sieht man auch, glaube ich, an den Franzosen, die gerade irgendwie aus allen möglichen Behörden Microsoft rausschmeißen und auf eine eigens entwickelte Linux-Distribution schwenken.
Oh, spannend. Größeres Unterfangen.
Ja, genau. Brauchst du ein paar Eier für, auf jeden Fall.
Mhm.
Gut, ne? Die Weitergabe war aus US-Sicht legal, Cloud Act, die haben sich nichts vorzuwerfen. Aus europäischer Sicht ist das ein ganz klarer DSGVO-Verstoß. Und ja, Konsequenz daraus, nüs. Ja, da wird der Botschafter einbestellt, da wird gesagt, oh, das war aber böse, aber vermutlich wird da nicht mehr passieren.
Genau, als ob der da nicht ausgelacht wird.
Genau. Vielleicht könnte man jetzt ja an der Stelle nochmal so als Workaround mal drüber nachdenken, bring your own key. Wenn man schon solche M365 hat, bring your own key.
Ach so.
Ne, statt Microsoft Keys verwenden. Also die Daten, die da bei Microsoft liegen, die sind natürlich Data at Rest und Data in Transit verschlüsselt und Data at Rest halt dann mit Microsoft, typischerweise mit Microsoft Keys.
Ja, das ist richtig. Aber wo kannst du denn überhaupt deine Customer Managed Keys einsetzen?
Ja, ich glaube, das müssen wir für die nächste Folge mal.
Das sollten wir mal notieren als Thema. Das finde ich nämlich spannend. Aber gut, am Ende des Tages immer, wenn, wie gesagt, ich kenne es im Zusammenhang mit Azure-Infrastruktur, deine Storage Accounts etc. Und dann kostet das achteckig Geld.
Ne? Man muss es den Leuten ja nicht schmackhaft machen. Bring your own key. Ja, vielleicht hätte man das bei der CISA auch machen sollen. Da hast du auch noch ein schönes Thema mitgebracht. Da hat jemand GitHub ein wenig anders verwendet, als es gedacht war.
Ja. Großartig. Also großartig ist natürlich nicht, aber eine ziemlich verblüffende Geschichte. Und zwar erstmal ein Hintergrund. Die CISA, ne, also Cyber Security Infrastructure Security Agency, na, das ist die US-Behörde für Cybersicherheit, wisst ihr sicher da draußen. Das ist ähnlich wie das BSI in Deutschland, ne, ist dem Department of Homeland Security unterstellt und ja, schützt kritische Infrastruktur, macht die Koordination von Incident Response, Herausgabe von Sicherheitsempfehlungen etc. Also wie gesagt, wie ist BSI ein bisschen. Es gibt das ist der eine Part, das ist die CISA. Wir werden jetzt über AWS GovCloud reden. Wir machen wenig mit AWS. Also
quasi gar nicht.
Also, das nicht hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Ich hätte jetzt gesagt wenig, aber. Also, es gibt von AWS, also ähnlich auch wie bei Microsoft, gibt es eine Government Cloud. Das ist eine besondere abgeschottete Region bei den Web Services, die speziell für die US-Behörden betrieben wird. Und da gibt es eben verschärfte Compliance-Anforderungen und so weiter. Ja, und ja, zu GitHub muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ne? Das dürfte jeder kennen da draußen. Wobei, ne, es ist ein Code-Repository. Also für die, die nicht irgendwie rumskripten, wie wir das ab und an mal tun, kann man das mal erwähnen. Das heißt, das ist eigentlich dafür da, um Programmcode versioniert ablegen zu können. Und das geht in sogenannten Repositories. Diese Repositories können privat sein oder sie können öffentlich sein. Ne, so Open Source Repositories, da kann dann jeder den Code runterladen. So, warum erzähle ich das alles? Weil ich von einer Geschichte gelesen habe, das war so Mitte Mai, da wurde von der Sicherheitsfirma GitGuardian ein öffentliches GitHub-Repository mit dem Namen Private CISA, das von einem Auftraggeber der Firma Nightwing betrieben wurde, gefunden wurde. Und in diesem Repository fanden sich so lustige Dinge wie Dateien mit dem Namen Important AWS Tokens oder AWS Workspace Firefox Passwords.csv. Und ja, die haben, fürchte ich, genau das enthalten, was sie angedeutet haben. Also ne, Zugangsdaten zu GovCloud-Konten mit ne, administrativen Rechten, also eben Important AWS Tokens. Ne? Ja, und Klartext, Passwörter.
Das ist ja eigentlich total witzig, weil GitHub bietet ja tatsächlich einen Schutz davor, dass du sowas wie Secrets, API-Tokens und so weiter eben nicht speicherst. Ne? Und das muss der ja abgeschaltet haben.
Das muss er abgeschaltet haben, ja.
Ach du Scheiße.
Also, ne, das ist tatsächlich, das muss der abgeschaltet haben, weil also ganz ehrlich, willst du eine Datei hochladen, die irgendwie AWS Workspace Passwords heißt, entschuldige bitte, natürlich sagt GitHub da, mach mal nicht, genau. Ja, oder irgendwie so Zugangsdaten für ein Kubernetes-Cluster haben sie da noch gefunden und Private Keys.
Also alles, was Spaß macht.
Ja, ne, Private Keys für irgendwie so eine GitHub-App und ja, totales Desaster und dieses Repository, das war schon, also wie gesagt, das war jetzt Mitte Mai, dass es gefunden wurde. Das gab es schon öffentlich seit dem 13. November 25.
Autsch.
Genau, also derjenige hat, wie du schon sagst, halt die Schutzmechanismen da deaktiviert und 48 Stunden später, nachdem diese Entdeckung ja bekannt gegeben wurde, waren die Zugangsdaten auf jeden Fall auch noch aktiv.
Das heißt, in einem öffentlich zugänglichen GitHub-Repository lagen Zugangsdaten, um quasi die komplette CISA AWS GovCloud-Umgebung zu übernehmen. Was natürlich dann auch hervorragend dazu geeignet war oder gewesen wäre, Supply Chain-Attacken vorzubereiten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Genau, dafür wäre es perfekt gewesen. Ne? Also als Backdoor in Softwarepakete und genau, also dieser, ja, vor allem dieser RSA Private Key, ne, den ich da eben noch erwähnt habe, ne, das war mit vollständigem Lesezugriff auf alle privaten Code Repositories der CISA IT-Organisation. Da muss man sich mal die Tragweite einmal bewusst machen. Ne? Das heißt, ja, man kann quasi Supply Chain Angriffe, ja, du kannst eben die Backdoors hier in die Softwarelösung einbauen.
Gab es denn da jetzt irgendeine Reaktion seitens der CISA drauf?
Reaktion seitens der CISA, ja. Die CISA-Sprecherin sagt, es gibt keine Hinweise darauf, dass als Folge dieses Vorfalls sensible Daten kompromittiert wurden. Das Repository ist natürlich offline, aber wie gesagt, 48 Stunden später waren die Keys wohl oder die Zugangsdaten noch gültig. Es war noch da und naja, wer weiß, wo das vielleicht noch so hingeflossen ist und jetzt einfach in einer Schublade erstmal schlummert.
Ja, die CISA hat ja so unter Trumps zweiter Amtszeit ganz ordentlich Federn gelassen. Da sind ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ein Drittel oder ein Viertel der Belegschaft wurden ja entlassen. Irgendwie die gesamte Führungsmannschaft wurde ja auch, glaube ich, ausgetauscht. Und das finde ich ja insofern halt, also gerade jetzt ganz konkret dieser Fall, ne? Die CISA ist ein Laden, der eigentlich anderen Behörden vorschreibt, wie sie ihre Systeme abzusichern haben. Das ist ja ein absoluter Fiebertraum.
Ja. Das war, aber das habe ich ja eingangs, das war ein Dienstleister, der für die CISA gearbeitet hat.
Noch schlimmer.
Das ist ja, ja, das muss man. Übrigens, das Schlimmste daran war, warum eigentlich, also das habe ich am Rande noch gelesen, der wollte Daten von seinem Arbeitslaptop und seinem Privatlaptop im Zugriff haben und hat deshalb dieses Repository gebaut.
Oh Gott.
Ich habe da gar keine Worte für.
Nee, tatsächlich nicht. Also, wie gesagt, GitHub hat eben diesen Schutz, dass man eben bestimmte Sachen nicht hochladen kann. Das kriegt man auch immer wieder gesagt und beigebracht. Also ne, Secrets, Kennwörter, das gehört alles nicht in ein GitHub-Repo. Ne? Und man sollte sich halt auch überlegen, welche Repos müssen wirklich öffentlich sein, ne? Oder doch besser privat. Das ist schon auch diese Nummer so, weißt du, 6 Monate lang ist da alles offen und dann wird gesagt, ja, wir haben keine Hinweise auf eine Kompromittierung. Also das halte ich schon für ziemlich gewagt, nach 6-monatigen Expositionszeitraum zu sagen, ja, bisher konnte man nichts feststellen. Also gerade wenn diese Secrets, sag ich mal, von anderen, ja, ich sag mal, staatlichen Akteuren verwendet wurden, da hat die CISA doch gar nicht die Mittel und die Leute, um da irgendwie eine Kompromittierung festzustellen.
Ja, also, davon ab, ne, wie gesagt, dieser Key, den sie da hatten, der gab auch Zugriff auf andere Repositories, wo du nicht, wurden die alle geprüft? Ich glaube es ja mal nicht, ne?
Ja, und ich meine, gerade wenn es da jetzt auch darum ging, dass es da eben Code-Repositories gab mit Software und es gab halt RSA-Keys, die den Lesenden und natürlich dann auch den Schreibenden Zugriff auf diese Repositories erlaubt haben. Denken wir mal an SolarWinds 2020. Naja, das war auch legitime Software, wo halt über eine Kompromittierung der Entwicklungsumgebung Schadcode eingebettet wurde.
Ja.
Also, ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, ne, wenn ihr irgendwie auf GitHub oder sowas hostet, ne, man kann ja GitGuardian oder Truffelhawk mal drüber krabbeln lassen, um zu gucken, ob man da vielleicht versehentlich mal irgendwie Zeug reinkommittet hat. Ne? Passiert den besten mal, ne? Kann man aber fixen. Ja, harte Nummer. So ein kleiner Downer zum Ende hin.
Ja, war jetzt wieder kein Happy Podcast, ne?
Nee, wir hatten ein schönes Thema und dann hatten wir so zwei so einmal in die Fresse. Da müssen wir beim nächsten Mal.
Vielleicht müssen wir dann nächstes Mal wieder ein bisschen. Ja, aber wir werden mal uns beschäftigen mit der Frage, kann ich eigentlich Bring Your Own Key für Exchange Online und SharePoint und so weiter machen?
Also, das ja. Aber ich befürchte fast, oder mein Bauch sagt mir, das könnte auch wieder so ein Thema werden, was am Ende eher so,
Ach, meinst du, es macht uns dann auch traurig, ja?
Genau, wahrscheinlich steht irgendwo im Kleingedruckten, natürlich könnt ihr euren eigenen Key mitbringen, aber euren Private Key, den hätten wir dann gerne. Genau. Den müsst ihr hier in dieses öffentliche.
Genau, hier in dieses Repository, ja, genau.
Ach du Scheiße.
Ach ja, GitHub gehört ja auch noch Microsoft, ne?
Ja, tatsächlich. LinkedIn ja auch.
Ja.
Fun Fact übrigens, ich hatte da, also das ist immer ganz witzig, also zumindest meine ich das beobachten zu können, ne? Auch dieses Thema hier, was wir als Thema 2 hatten, ich hatte das auf LinkedIn auch mal geteilt, das sind Beiträge, die kriegen nicht viel Reichweite.
Oh, okay.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Zufall?
Ach, herrlich. Ja, ich denke, jetzt haben wir wieder genug, jetzt sind wir die nächsten 2 Wochen wieder ausreichend deprimiert.
Wir müssen ernsthaft was machen.
Ja, ich denke auch, das kann so nicht weitergehen.
Doch, was mit Holz und kleinen Tierchen.
Ich halte das immer für eine gute Idee.
Mhm. Also wir können auch einen Podcast über französische Bulldoggen machen. Also,
wir sind ja quasi die Katzen unter den Hunden, ne?
Quasi.
Ach, sehr schön. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir die Woche oder die letzten 2 Wochen ja wieder ganz gut zusammengekehrt. Wir sind ausreichend deprimiert. Wenn ihr auch ausreichend deprimiert seid, hinterlasst 5 Sterne. Bei Apple, iTunes oder auf den Plattformen eurer Wahl. Und wenn ihr ein paar deprimierende Sticker haben wollt von uns, dann schaut mal in die Shownotes, da gibt es eine Adresse, da könnt ihr einen an euch frankierten Rückumschlag hinschicken und dann packen wir da unsere tränengetränkten Taschentücher und ein paar Sticker mit rein. Ja.
Ja.
Würde ich das sagen, in diesem Sinne soll es das
wir
gewesen sein.
Uns, in knapp 2 Wochen.
In Bälde wieder. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.